Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Die letzte Folge des Jahres steht ganz im Zeichen der Erinnerung und des Reisens. Michael und ich nehmen euch mit auf eine Tour durch unsere schönsten und kuriosesten Weinmomente. Vom Douro-Tal mit Infinity Pool und Brexit-Schock über die Rhone mit eigenem Chateau Neuf du Pape bis zu Kickerduellen in Spanien und frostigen Nächten in der Toskana. Wir erzählen von Winzern und Weinen, die uns nachhaltig beeindruckt haben und warum Weinreisen die beste Form der Feldforschung sind. Feldforschung betreiben Michael und ich auch im Hörgenuss, unserem Mini-Podcast für das Bonusprogramm Weinfreunde Plus. Hier verkosten und besprechen wir Weine, die uns besonders gut gefallen. Loggt euch einfach in euer weinfreunde.de Kundenkonto ein und haltet Ausschau nach dem Weinfreunde Plus Hörgenuss. Das würde auch Michael sehr freuen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
Hallo, Tobias.
Ja, hallo.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Bester, wie geht's dir eigentlich?
Gut, ne?
Was machen
gut.
So die Nerven im Jahresendspurt ja. Und so kurz vor Weihnachten? Ja, also ich hoffe, du bringst heute genügend Muße und Plauderlaune mit, um so einen ganz entspannten Ausstieg ja, aus dem Jahr 2025 hinzubekommen.
Ja, auf jeden Fall, Michael. Ich glaube, das bekommen wir hin. Also auch erstmal hallo. Von meiner Seite an dich natürlich und auch an die ganze Podcast-Gemeinde. Ich muss ja sagen, ich bin dir schon regelrecht dankbar dafür, ja, jetzt mit dir sprechen zu dürfen. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es mir so gut geht, ne, dass wir jetzt hier die letzte Folge des Jahres angehen können. Denn in dieser Folge 124 von Bar Anruf Wein ist immer wieder verrückt, wie viele Folgen das schon sind. Ne?
Ja.
Also für mich gibt es jetzt gerade kein besseres Alibi, ja, um mich mal aus diesem Vorbereitungszirkus zu verabschieden, ne, der hier gerade durch unser Haus rollt. Ja. Also leg mal los und nimm uns alle mit auf die Reise sozusagen und lass dir ruhig Zeit.
Nimm uns mit auf die Reise, ja, das hast du jetzt schön gesagt. Aber genau darum geht es ja heute. Denn wir wollen so ein wenig in Erinnerungen schwelgen, ja, an unsere gemeinsamen Weinreisen und gleichzeitig aber auch dafür werben, dass ihr bei eurem nächsten Trip in den Süden oder sonst wohin Abstecher in die Weinregionen fest einplant, ja, und ja, das mit dem Süden kommt jetzt nicht von ungefähr, denn gefühlt, ich habe jetzt wirklich nicht nachgezählt, versprochen, aber gefühlt haben unsere gemeinsamen Reisen zu gut 80% nach Frankreich und Spanien geführt. Okay,
das stimmt,
da gibt es noch Portugal, waren wir auch, und Italien, aber eigentlich sind wir bislang sehr franco-hispanophil unterwegs gewesen, ja.
Franco-Hispanophil, ja, also wenn ja, das mal ein Wort ist, aber also weniger Italo-Lusitanisch sozusagen, aber genau, weißt du was, das ist mir jetzt ein bisschen zu theoretisch, ja, also wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Welche Weinregion, Michael, hat dir denn landschaftlich am besten gefallen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du hast ja eben schon den Besuch von Anbaugebieten in den Zusammenhang mit Urlaub gerückt.
Ja,
ne? So
ja,
läuft das halt meistens auch. Wo ist es denn wirklich so schön, dass man da auch komplett Urlaub machen kann?
Uiuiui, das ist echt eine schwierige Frage, sage ich jetzt mal. Also für meine Vorstellung von Urlaub, denn boah, wir haben so viele tolle Landschaften gesehen, so tolle Städte gesehen, so eindrucksvolle Landschaften auch und ja, vielleicht letzten Endes ist es dann der Douro in Portugal. Also von der Topografie, das muss man mal dazu sagen, ja, fast wie die Mosel mit diesen Steillagen und überall diesem felsigen Charakter, ne? Super nette Leute da, ja, wie Portugiesen fast immer. Und tolles Klima, wenn man jetzt nicht gerade im Hochsommer dahin fährt. Dazu gutes Essen, die Nähe zu Porto und entlang des Flusses kann man auch direkt in einigen Weingütern, sprich Quintas, unterkommen. Ja, also direkt vor Ort wohnen und da sage ich nur Infinity Pool.
Ja, genau. Wenn du Infinity Pool sagst, sage ich Brexit. Ja. Erinnere dich nur dran, wir waren damals mit so einer internationalen Pressetruppe unterwegs und mit dabei war eine, so eine kleine Engländerin, die hatte irgend so einen Lifestyle-Blog oder machte irgend so einen Pop-Up-Supper-Club in London. Das war, glaube ich, zu der Zeit irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam die Nachricht über den abgestimmten Austritt Großbritanniens aus der EU in jenem Moment an, als wir mit einem Weißwein an eben diesem Infinity-Pool chillten. Ne? Ja. Und daraufhin zog die Brexit-Lady sich das Kleid spontan aus und schmiss sich in Unterwäsche in den Pool, laut jubelnd und zunehmend prustend, planschte die dann da rum. Und wir alle anderen waren eher so ein bisschen peinlich berührt. Und ich glaube, die hatte auch schon vorher doch so ein Kleid an mit irgendwelchen britischen Insignien. Und sie hatte nur irgendwie dann mal gesagt, sie hat für den Brexit gestimmt, weil sie einfach mal so ein bisschen crazy sein wollte. Fand ich auch irgendwie tolle Begründung mit viel Nachdenken und so. Naja.
Ja, crazy und Brexit, also naja, aber für mich hat dann dieser Infinity Pool, der den Blick ja ins Unendliche lenkt, ja, und der Brexit und dieser Abgrund hinter dem Pool, ja, den es ja da gibt, für mich hat das dann so im Nachhinein irgendwie was Symbolisches gewonnen, weil, ganz ehrlich, dann mit dem Brexit, ja, begann ja dieser ganze Kladderadatsch da mit Fake News und Desinformation, das wissen wir heute. Aber nur gut, das gehört jetzt nicht hierhin.
Nee, Gott sei Dank.
Frohe Weihnachten. Ja. Und das Wichtigste, hätte ich ja jetzt fast vergessen. Tobias, was haben wir da für herausragende Stillweine und Portweine getrunken? Ja? Und überhaupt an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch unbedingt unsere Folge mit dem Portweinexperten Axel Probst an. Da bekommt man noch mehr Lust auf den Duo, ne? Den er ja mal als Mosel auf Anabolika beschrieben hat. Also, das mehr braucht es nicht.
Nee, das stimmt. Und das passt wirklich, wirklich gut, wenn man das mal gesehen hat. Ich habe allerdings auch jetzt nicht nur positive Assoziationen mit Portugal, muss ich zugeben. Weil da muss ich immer gleichzeitig auch an Bacalhau denken. Mhm. Ne? Also diese getrocknete Stockfisch, ja, Kabeljau ist das ja, ne? Der ist dann irgendwie fürchterlich gesalzen, gepökelt, was auch immer und muss dann auch wieder gewässert werden, damit man ihn überhaupt genießen kann. Dann kommt er auch noch nicht mal irgendwie aus dem Meer rund um Portugal, sondern wird irgendwie aus Norwegen importiert, ja. Ist trotzdem in Portugal ein absolutes Nationalgericht, ja. Und den haben wir damals wirklich Tag ein, Tag aus in den unterschiedlichsten Varianten vorgesetzt bekommen. Das war lieb gemeint, kann ich auch verstehen. Aber ne, wenn man es jetzt eh schon nicht so mit Fisch hat, also so wie ich jetzt beispielsweise, ne, ist Bacalhau wirklich die absolute Höchststrafe. Ne? Und du hattest und hast natürlich heute immer noch deinen Spaß, wenn es um das Thema geht. Deswegen, ich will jetzt lieber mal, auch wenn ich Portugal wirklich lieb gewonnen habe, schnell nach Frankreich switchen. Ne, da waren wir, glaube ich, am allermeisten zusammen. Denn sowohl was die Landschaft betrifft, als auch mit Blick auf die Weine sind ja für mich unsere Reisen an die Rhone einfach die Nummer eins. Ja, das sind alles unvergessliche Erlebnisse gewesen. Insbesondere eben auch wegen der Vielfalt dort, ne? Landschaften oder, wie du es gerade genannt hast, Topografien, ne, gibt es da einfach ganz, ganz unterschiedliche, aber eben auch einmalig gute Weine und ganz wunderbare Menschen, die wir getroffen haben. Châteauneuf-du-Pape und Mont Ventoux oder die Dentelle de Montmirail und natürlich auch Gigondas, Rastaud und all die Grüweine, ne? Das ist wirklich ein Weinreisetipp von Herzen. Zumal eben für alle, die nach Südfrankreich oder an die spanische Mittelmeerküste in den Urlaub fahren. Die Weinregion kann dann auch super, wenn es nicht schon das Urlaubsziel ist, eben auch auf dem Weg absolviert werden. Also allemal ein Zwischenstopp wert, wenn nicht wirklich eine komplette Reise wert.
Ja, ich möchte jetzt nicht wieder mit meiner Autoroute du Soleil kommen, ne? Aber tut mir leid, also das mit dem Bacalhau, mir gefällt das ja, ne? Ich habe einen Trost für dich, Tobias. Also im jüngst erschienenen Asterix-Band, ja, aus dem Oktober ist das ja. Ein bisschen her, aber der ist der jüngste. Da geht es dem lieben Obelix genau wie dir. Weißt du, der kriegt immer nur Bacalhau vorgesetzt und verzweifelt schon daran. Aber was ist die Rettung? Ein Wein vom Douro. Da ist er dann plötzlich glücklich. Okay, lassen wir jetzt den Fisch beiseite. Ich war ja tatsächlich in diesem Sommer nochmal mit meiner Vino-Caravana hier an der südlichen Rhone unterwegs und habe unter anderem auch den Nicolas Haney von der Domaine Viticole Malmont besucht. Hört sich schön an, der Name, ne? Ja. Viticole Malmont. Mhm. Ja, du erinnerst dich, ne? Das war auch Pressereise, die wir zusammen gemacht haben. Und wir hatten ungeheuer viel schon verkostet und geschmeckt und gesehen. Und am letzten Abend in so einem Restaurant kam der Nicolas dazu und hat einfach seine Weine vorgestellt zum Essen. Und das war nochmal für mich so eine richtige Entdeckung. Also das war toll. Deshalb muss ich da jetzt nochmal hin.
Auch ganz anders.
Ja, und als das erste oder zweite Mal dort waren, hast doch du zusammen mit Xavier Vignon, ja, ist ja kein Unbekannter an der südlichen Rhone, einen waschechten Châteauneuf du Pape kreiert. Ja, also du hast das gemacht. Was waren das noch für Zeiten? Ja, also da war ich ja noch der Adlatus. das war mein offizieller Titel, glaube ich, damals. Und mit dir als Weinlakai war ich dann auf Dienstreise unterwegs.
Ja. Ja, das war wirklich, wirklich irre, ne? In diesem Keller von Xavier zu sitzen. So stelle ich mir eigentlich mein Weinlabor vor. Ne? Also da müssen wir jetzt unbedingt begleitend zu der Folge auch ein paar Videos und Fotos von diesen ganzen Reisen auf Social Media mal packen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Da durfte ich tatsächlich einen Châteauneuf du Pape kreieren, ausgewählt aus ganz vielen Grundweinen, die dann da auf dem Tisch alle standen. Und das war einfach ein tolles Erlebnis, weil Xavier auch meinte, ne, probier die Weine ganz, ganz schnell, nicht zu lange irgendwie darüber nachdenken. Direkte Assoziation, versuch festzulegen, ob das jetzt ein Wein ist, der in die Cuvée reinkommen soll oder nicht und dann natürlich auch in welcher Menge. Und so ist dann eben der 2011er, ja, Le Lacay Châteauneuf du Pape entstanden. Davon habe ich sogar noch so ein, zwei, vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, 3 Fläschchen in meinem eigenen Weinlabor liegen.
Ja, ich bin dabei, ich bin dabei.
Ja, die haben sich nämlich wirklich ganz gut gehalten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es war natürlich toll, diesen eigenen Wein dann auch irgendwann in Händen halten zu dürfen. Aber am meisten hat mich wirklich gefreut, dass mich Xavier gelobt hat, ja, und mir dann zum Schluss gesagt hat, ich hätte das wirklich auch richtig gut gemacht. Oh. Da habe ich mich wie so ein Grundschüler irgendwie gefreut, ja, der sein erstes Wort richtig geschrieben hat. Also das, ja, das werde ich nie vergessen.
Mensch, Tobias, so emotional kenne ich ja gar nicht. Also ich sehe schon, ja, du schwelgst jetzt tatsächlich in diesen Erinnerungen. Und vielleicht muss man deshalb für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal ganz ernst dazu sagen, wir waren damals rein beruflich unterwegs. Also wir haben jeden Tag ganz viel verkostet und dann noch am Abend darüber geschrieben und veröffentlicht. Also das war schon hart. Das war schon wirklich hart. Ja, so eine Dienstreise halt, ja?
Ja, genau. Dienstreise, genauso hieß das Format. Und es war wirklich, wir haben ja teilweise bis in den nächsten Morgen dann geschrieben und produziert und gemacht. Und dann war irgendwie spätestens um 10 Uhr schon wieder der nächste Wein im Glas. Aber Stichwort Dienstreise, ne? Dank deiner Überredungskünste hat uns die ja dann auch bald nach Spanien geführt. Wobei ich glaube, die Idee, uns auf die Spur von Mencia und Godello zu begeben und in den Nordwesten Spaniens zu reisen, die stammte dann doch irgendwie anfänglich von mir, oder?
Ja, das stimmt. Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Aber Albarino und Rías Baixas, das kommt von mir.
Ja, das kann durchaus sein, ne? Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich Papa Godello. Ja, das muss man einfach mal erzählen. Wir haben nämlich einen Mann getroffen, der war bestimmt schon so weit in seinen 60ern, vielleicht sogar schon Anfang 70. Der war für eine sehr namhafte Weingröße tätig, nämlich Telmo Rodriguez. Kennt der einen oder andere vielleicht auch. Der macht ja ganz unterschiedliche Sachen. Und der produzierte halt eben aus seinen Trauben Wein für Rodriguez, Godello eben natürlich, alles so im kleinen Maßstab, weil da ist man ja dann auch meistens nicht der einzige Produzent, aber ne, grundehrlich und vor allem auch richtig gut. Ne? Also der hat ja so ein paar Flaschen auch unter seinem eigenen Label verkauft, die wir dann probiert haben. Aber das eigentliche Highlight war gar nicht irgendwie der Besuch der Kellerei, sondern der anschließende Besuch bei seinen Schwiegereltern in einem kleinen Dorf. Ne? Da bekamen wir Top-Essen gekocht und alles selbst gemacht und ein, ich sag mal, naja, das war schon eher so ein Vin naturel, ne? Denn den hatte der sehr, sehr betagte Herr des Hauses selbst im Schuppen hinterm Haus gemacht. Und ja, sowas, das vergisst man irgendwie dann auch nicht.
Ich erinnere mich noch, also Vin naturel war so eine Vokabel dann in jedem Tag und wir wollten dem ja sogar noch was abkaufen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das geklappt hätte mit dem Abfüllen und Einführen und so, aber egal. Aber das war auch eigentlich gar nicht die Frage, denn der antwortete dann ganz locker, ne? Ja, ich mache jetzt nur 120 Liter im Jahr hier hinterm Haus, ne? Und die brauche ich einfach selbst. Und das war dann irgendwie so eine ganz einfache Erklärung, die mich aber sehr überzeugt hat, denn der Wein war ja wirklich gut. Ne? Okay, kein Geschäft gemacht. Aber gleichzeitig muss man sagen, was für ein Typ, ne? Was für ein Standpunkt. Und nur zur Orientierung, das ist im Anbaugebiet Val de Oras gewesen. Ja? Also das zählt man dann schon zu Galizien. Man verlässt Castilla León. Und ja, und damit kommen wir ja auch endlich meinem Albariño ein bisschen näher. Das freut mich natürlich auch. Aber an dieser Stelle nochmal ein ganz entscheidender Tipp für euch, wenn es um das Landesinnere in Spanien geht. Denn wenn ihr da so Lust habt auf ganz besondere Hotels, dann schaut doch mal nach den Paradores aus. Ja, also das ist immer was Besonderes, denn die befinden sich ausschließlich in historischen Gebäuden. Da gibt es Burg und Kloster und ganz alte Hotels und ich weiß nicht was alles. Und ich bekomme da jetzt so ganz oft so ein im Namen der Rose-Feeling. Weißt du, wenn ich so an den Film denke, ja? Und überleg mal, wo wir uns da die ganze Zeit dann auch bewegt haben. Also ich denke dann noch an, wie hieß denn die Stadt noch? Cambados, glaube ich. Genau, Cambados. Ne?
Ja.
Und das Highlight war ja dann irgendwie Monforte de Lemos, ne? Wieder im Norden. Und da waren wir in so einem alten Gebäude und es gab so einen ganz weiten Ausblick über das Tal, über die Stadt, über die ganze Umgebung, ne? Und das Hotel, dieser Parador selber, der bestand zum Teil aus einem alten Palast und zum Teil aus einem ehemaligen Kloster. Für mich eine glückselige Kombi. Was will man mehr? Ja, also das fand ich richtig toll. Ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin halt sensibel für solche historischen Gemäuer. Und bevor ich es vergesse, die passende Weinregion zu diesem ganz tollen Parador, die heißt übrigens Ribera Sacra. Und das bedeutet, wir sind jetzt immer noch in Galizien.
Ja, genau. Und diese Paradores sind ja auch was wirklich Besonderes. Ich meine, die sind sogar staatlich geführt und deswegen auch ja viel billiger, als man das bei solchen tollen Locations erwarten würde. Ne, wenn da ein Hotel reingeht, dann wird das meistens auch wirklich alles andere als preisgünstig. Ne? Aber ich sag mal, Palast hin, Kloster her. Ne? Ich empfinde die Begegnung mit Winzerinnen und Winzern immer als das eigentliche Highlight einer Weinreise. Da kann das Hotel noch so schön sein. Und gerade wenn man mehrere Weingüter einer Region besucht, da bekommt man es einfach mit Menschen zu tun. Ich sag mal, die sind zu 98,89% einfach auch total sympathisch. Ne? Und interessant obendrein, ne, was die schon so alles gemacht und erlebt haben. Da menschelt es einfach oft. Und gerade dann, wenn man mit denen ein bisschen mehr Zeit verbringen kann, ne, was nicht immer möglich ist, aber durchaus auch passiert, ne, dann entsteht einfach eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ne? Also wenn man mit denen vielleicht sogar gemeinsam isst. Oder denk an hier, Prada a Tope. Ne? Ja. Da saßen wir dann da mit der ganzen Familie, alle Generationen, irgendwo hinten im Garten.
Ja.
Und toll gegessen, natürlich tollen Wein getrunken aus eigenem Hause. Und das artete ja dann in so ein Kickerturnier noch irgendwie aus. Ne? Da war richtig viel Leidenschaft drin, so wie man das auch erwarten würde, wenn die Deutsche gegen die spanische Nationalmannschaft halt eben antreten würde. Und genau dazu hat sich das dann auch irgendwie so entwickelt. Wir aber alles gewollt, eben
ja.
mit, ja, aber alles eben natürlich auch so mit Grinsen auf dem Gesicht und nicht wirklich ernst gemeint. Das war wirklich eine unvergessliche Nacht. Und wir haben uns, glaube ich, auch durchaus respektabel geschlagen. Es sei denn, ich sehe das jetzt irgendwie so verklärt in meiner Erinnerung. Aber ich hatte
dir
irgendwie so das Gefühl, ne? Also Rudi Völler, der wäre stolz auf uns gewesen.
Ja. Aber muss dazu sagen, ich glaube, das war auch der sportlichste Einsatz bei diesen ganzen Weinreisen. Ich möchte jetzt kein abschrecken als Nichtsportler, ne? Wobei sportlich, also ganz sportlich, fand ich jetzt auch so eine Verkostung im Languedoc, die wir hatten. Und zwar waren wir dabei Jean-Paul Mass von Domaine Paul Mass. Ja, und
kennt man ja auch.
Ja, kennen viele. Muss man ja dazu sagen, damals, ich kenne die aktuelle Zahl jetzt nicht mehr, aber damals waren das rund 200 Hektar Weinberge, die der unter sich hatte. Und als wir dann dahin kamen, bekamen wir auch tatsächlich 100 Weine, ungefähr, zum Verkosten vorgesetzt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war schon ab Wein 21, war ich raus aus dem Rennen. Ja, also vor allem dieser Rhythmus, dieses Schluck, Spuck, fertig. Ja, das fand ich grässlich.
Das kannst du ja gar nicht.
Nee,
ja,
das kann ich gar nicht. Ne? Und selbst da habe ich dann auch gesagt, ich schluck mal nicht. Nee, aber das ist nicht mein Ding, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und ja, und was wir da auch alles ins Glas bekommen haben. Klar, die üblichen Kandidaten aus den Languedoc-Reben, die wir dann alle kennen, Grenache und Syrah in allen Variationen und so kleinere dann dazu. Aber da waren ja auch Exoten dabei. Also ich erinnere mich, wir hatten einen Riesling im Glas. Ein Riesling aus dem Languedoc, ne? Und naja, ich fasse das jetzt mal so zusammen für mich. Akkordverkosten, das ist jetzt nicht mein Ding. Und über den Riesling schweigen wir besser.
Ja, das können wir hier, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Aber ja, ich sag mal so, man muss es ja auch mal positiv sehen, denn wir haben, und das ist ja der Vorteil an so wirklich großen Verkostungen, wir haben in einem Rutsch ja die komplette Languedoc-Roussillon-Lektion bekommen, die ganze Klaviatur kennengelernt.
Ja, ne?
Ganz unterschiedliche Lagen und Mikroklimata, Rebsorten, Weinstile. Da war ganz viel Bio dabei, aber ansonsten natürlich auch eher günstigere Weine, die so ein bisschen auf Kommerz getrimmt waren. Das hat er halt eben alles im Angebot und das gehört auch alles dazu. Ne? Und natürlich, wir kennen und mögen natürlich eher so die andere Seite, ne? Wenn so eher andachtsvoll, weiß ich, maximal 6 Weine einen ganzen Abend über verkostet werden. Oder denk auch nur an die vielen Masterclasses, an denen wir teilgenommen haben. Ne? Wenn das so organisierte Weinreisen sind, dann gibt es ja dann immer häufig noch so Verkostungen zu Spezialthemen. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, an guten Wein war während all dieser Reisen kein Mangel und man hat halt wirklich einfach sehr, sehr viel dazugelernt.
Ja, und ich muss jetzt mal ganz bescheiden sagen, an dieser Stelle im Podcast, ne, wo du dann so als Experte immer durchgehst, ja, ich habe den beträchtlichsten Teil, ja, meines Weinwissens eben auf der Straße gelernt, bei diesen Weinreisen, also vor Ort, doch, tatsächlich, ja, mit dem Glas in der Hand und im Gespräch mit den Leuten und erst recht, ja, wenn man die ganzen Weinkurztrips noch dazu nimmt, die wir jetzt schon für bei Anruf Wein gemacht haben. Nein, ich sag's nochmal grundsätzlich an dieser Stelle. Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht nur das Weinverkosten, was da Spaß macht und das Trinken, ne, und dass man tatsächlich Wein ins Glas bekommt, die man nicht jeden Tag dann erhält. Was ich wirklich meine, ist das, was du eben schon mal genannt hast. Das ist wirklich das Gespräch, das Miteinander mit den Winzerinnen und mit den Weinmachern. Und das hat ja auch dann, zumindest für mich, deshalb sage ich, auf der Straße gelernt, immer so einen Touch Edukatives. Ja, also ich sag jetzt mal, du, Tobias, als WSET Certified Wine Educator, ja, mit einer eigenen Weinlakai-Akademie. Du musst doch jetzt wissen, was ich meine. Man lernt auch eine Menge über Wein.
Ja, natürlich. Ne? Das ist ja quasi Feldforschung. Was anderes ist das ja nicht. Und ich mag das halt eben auch total gerne, wenn man beim Gang durch den Weinkeller oder auch die Weinberge alles genau erklärt bekommt und einem alles gezeigt wird. Aber wenn wir jetzt über Weinreisen sprechen, ne, dann geht das natürlich auch einfacher. Ne? Ich sag jetzt nur mal, um so einen kleinen Schwenk hinzubekommen, lokale Gastronomie. Ja, spielt ja auch immer mit rein. Ne? Also zum einen habe ich noch keine Weinregion besucht, in der man sich nicht auch auf gutes Essen versteht. Ne? Und gerade diese Kombi, das ist überhaupt eine der schönsten Arten, vor Ort Weine kennenzulernen. hat ja auch direkt zusätzlich was noch Geselligeres, ne, wenn Essen mit im Spiel ist. Mhm. Und ja, da kann man sogar manchmal richtige Überraschungen erleben, ne, wenn das kleine Restaurant dann plötzlich mit einer Weinkarte aufwartet, die man in einer deutschen Großstadt sehnsüchtig suchen kann. Erinnerst du dich beispielsweise an diese Bar, ne, so heißt das ja so ganz bescheiden in Spanien, als wir im Berso waren? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die jetzt hieß, da habe ich jetzt so eine Gedächtnislücke. Ich kann mich an die Fotos noch erinnern. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Aber ich weiß nur, dass uns hier Maria und Amancio von der Finca Losada, die wir auch besucht haben, genau, das Restaurant damals empfohlen haben. Weißt du, wovon ich spreche? Ja, ne?
Ja, ja, ja. Ich kann dir sogar da deine Lücken kann ich dir jetzt irgendwie flicken.
Okay.
In Erinnerung. Da helfe ich dir gerne auf die Sprünge. Das Restaurant, kann man ja auch sagen, ne, Bar, ne, es gibt halt auch gute Sachen zu essen. Das haben wir mittags in Villa Franca besucht und es hieß Mesón Don Nacho.
Okay.
Ja, das Villa weiß ich Franca, noch. Ich erinnere mich auch noch, Don dass Nacho, wir so ein Foto gemacht haben mit der Leuchtreklame dann außen vor, wo der Name stand.
Also, das hätte ich mal finden sollen. Ja, okay.
Ja, okay. Also ich habe es nicht gefunden, aber ich habe es halt wirklich noch in Erinnerung. Und ich weiß noch, dass wir damals zur Feier des Tages zuerst einen Petalus und dann ein Ultrea getrunken haben.
Ja.
Also das sind beides, das muss man jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen, so echte Aushängeschilder der Region und echte Aushängeschilder für Rotweine aus Mencia. So eine Rebsorte, die bei uns leider immer noch nicht so richtig angekommen ist. Der Ultrea, das muss man auch dazu sagen, stammt von dieser Weinmacherlegende Raúl Pérez. Und wir haben damals wirklich alles versucht, um mit ihm persönlich in Kontakt zu kommen und ihn kennenzulernen und mit ihm Interview zu machen. Aber da hat leider nichts geklappt. Und dann waren wir halt in diesem Mesón Don Nacho und haben uns auf die Weinkarte konzentriert. Und da tauchte dann plötzlich er auf. Und da war dann für uns so und so klar, ja, also jetzt müssen wir zumindest einen Wein trinken. Nach dem Petalos, wohlgemerkt. Und das hat ungeheuer Spaß gemacht. Aber eigentlich war diese tolle Weinerfahrung mit Mencia nur der Anfang von diesem wunderbaren Abend. Ja,
ja, genau, stimmt. Ne? Denn am Nachbartisch nahmen dann so ein paar Jungs Platz, bestimmt alle so unter 25. Ne? Und jeder brachte eine in Silberfolie versteckte Weinflasche mit. Ne? Das kennen wir ja auch. Ne? Das war einfach so eine Blindprobe. Und wie sich dann rausstellt, auch mit richtig guten Weinen. Und die wollten sich eben fortbilden. Ne? Und naja, logisch, da sind wir relativ schnell mit denen auch ins Gespräch gekommen und haben uns dann auch die Weine geteilt. Die durften also dann von unserem spanischen Bierso ein bisschen probieren. Und wir kamen dafür in den Genuss eines Vieux Telegraf, das weiß ich wiederum noch sehr, sehr genau, also schon wieder einem Chateau Neuf. Die anderen Flaschen, die mit hatten, bekomme ich jetzt nicht mehr so zusammen. Aber ich weiß, da war auch ja ein richtig hochwertiger Bordeaux dabei. Und der Clou des Abends, das war dann sozusagen Full Circle, 360 Grad, ne, war das dann einer dieser Local Blindverkoster, ein Assistent von eben dem Raúl Pérez war. Ne, und das hat uns dann zumindest ein bisschen über das nie stattgefundene Interview mit ihm hinweggetröstet. Und ich glaube, der hat uns auch noch erzählt, ne, das ist irgendwie so ein verschrobener Typ, der gibt gar keine Interviews und will sich nur aufs Weinmachen konzentrieren. Und das wäre alles völlig normal.
Komm, das versuchen wir nochmal. Also ich weiß, du hast recht, es war ein Bordeaux dabei. Es war aber auch ein Burgunder dabei. Das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher.
Denn, dass ich das nicht erinnere.
Doch, erinnere dich mal dran. Wir konnten ja nur die Flaschenform erkennen.
Ja, das
und
stimmt.
Da waren wir schon so einen Schritt weiter.
Ja. Ja, das hilft, das stimmt.
Ja, das war eine tolle Geschichte. Ja, und Mencia, ne, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, da spreche ich auch ganz in deinem Namen. Mencia als Rebsorte ist eine richtige Rotweinempfehlung. Ja, da müsst ihr einfach alle mal ran.
Ja.
Und Mencia, Spanien. Ich habe jetzt noch einen statistischen Einwand. Ja, wir waren jetzt bei unseren Erzählungen wieder mal vor allem in Frankreich und in Spanien unterwegs. Am Anfang hatten wir ja noch immerhin unsere portugiesische Episode am Duo.
Richtig.
Aber um jetzt unsere gemeinsamen Weinreisen nochmal proportional korrekt abzubilden, da fehlt jetzt was. Also da müssen wir jetzt unbedingt nochmal über die Toskana reden. Italien. Ja, ich gebe es zu an dieser Stelle. Italien ist so mein Ding. Aber wir reden jetzt mal über Italien und die
Bella Italia,
Toskana.
Bitte. Ja?
Genau, wir reden über Bella Italia, wir reden über ganz viel Sangiovese und Weinbaugebiete, da muss man ja sagen, von Weltruhm. Ja, das ist Toskana. Wir reden aber auch über traumhafte Landschaften. Wir reden schon wieder über traumhafte Landschaften. Wir reden über Super Toskana, auch nochmal eine ganz besondere Art von Wein. Und wir reden erst recht von Essen, vom Feinsten. Das muss man ja gar nicht mehr dazu sagen. Über perfektionistische Projekte und
kalte Nächte, würde ich jetzt mal so einwerfen. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen desillusionierend bei den schönen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast. Aber man muss ja wissen, wir waren im Februar unterwegs und da wird es auch in der Toskana kalt und zwar so richtig, zumindest auch in dem Jahr. Und wir hatten so ein wirklich tolles, ganz uriges Steinhaus als Basislager angemietet. Ja, Nachteil an dieser ganzen Geschichte war nur leider, in dem Haus hatte anscheinend wochenlang keiner gelebt, warum auch, in der dunklen Jahreszeit. Und dadurch glich das dann eher so einer Eistruhe als einer menschlichen Behausung. Im Sommer ist das super, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn wir von dem wirklich kalten draußen reinkamen, dass es eigentlich draußen sogar noch wärmer war als in dem Haus. Beziehungsweise auch dann in unseren Zimmerchen. Also da haben wir ordentlich Holz in dem Kamin verfeuert und hatten immer noch so das Gefühl, wirklich mehrere Decken zu brauchen. Und ich weiß vor allem auch noch, dass nach der ersten Nacht habe ich mich richtig auf die Heizung im Auto gefreut. Ja, also das war so eine frostige Basis, sage ich mal. Aber dafür wieder ganz tolle Weine. Ich bin ja wirklich auch italophil. Ich bin da ja dann irgendwie so ein bisschen anders als du drauf. Insbesondere eben auch wegen dem ganz, ganz tollen Essen. Ja, und tagsüber, ich glaube, da war es dann auch gar nicht so wahnsinnig frostig. Da ging es dann. Nee. Also ich sage nur, wer jetzt beim Thema Toskana immer noch nicht auf Weinreisegeschmack gekommen ist, dem ist dann wirklich nicht mehr zu helfen.
Stimmt, also trotz frostiger Temperaturen, ja, ist auch nochmal ein alternativer Slot, um genau diese Region zu besuchen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber es muss ja jetzt am Anfang nicht die Reise in die Toskana sein oder ins Bordelais oder in die Rioja. Ne? Also das geht ja auch alles bequem in Deutschland in so einem Wochenendformat. Ja, also das möchte ich auch nochmal empfehlen. Die deutschen Weinlanden, ne? Also wenn du nicht gerade ganz weit im Osten oder im Nordosten Deutschlands lebst, dann ist irgendein deutsches Anbaugebiet immer in überschaubarer Nähe. Ja, das ist in überschaubarer Zeit einfach zu erreichen. Und einfach mal hinfahren, ne? Sich einem Weingut da irgendwie einmieten, da gibt es ja dann oft auch Zimmer und eine tolle Zeit mit viel frischer Luft, mit gutem Wein, mit tollem Essen zu haben. Mein Gott, das ist viel wert jetzt, nicht nur im edukativen Sinne, sondern auch im persönlichen Sinne. Und an dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis unter uns Campern, ne, möchte ich dann kurz dazu sagen, mit meiner Vino-Caravana-Erfahrung, ich habe es gemerkt, also immer mehr Weingüter im Inland und im Ausland bieten jetzt auch Stellplätze für Wohnmobile an. Ja, da lohnt es sich unbedingt mal, sich ein bisschen vorab zu informieren, damit man das auch irgendwie klar macht, aber dann, es gibt ja nichts Besseres. Ja, also man geht rein, guckt sich alles an, macht die Weinprobe, kommt raus und legt sich in sein Bettchen. Besser geht gar nicht, ja. Und super verantwortungsvoll ist es auch. Ne? Also man fährt nicht mehr, man bewegt das Auto nicht mehr.
Ja, ich merke schon, du bist schon wieder in deinem Vino Caravana Style. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, ne? Auch wenn Wohnmobil jetzt irgendwie nicht so mein Konzept ist, ne? Also will ich dir jetzt nicht zu nahe treten, aber meine Familie, ja, muss ich einfach mal so sagen, die ist einfach auch viel zu groß, ja, für diese Art von Reiseformat. Ne?
Ihr seid viel zu verwöhnt.
Ach, Quatsch.
Ihr immer in den tollen Locations absteigen.
Nein,
doch, Abenteuerprogramm.
Ich
kenne euch doch.
Ach, überhaupt nicht, die Bescheidenheit in Person.
Nein, und aber dann erst mit den Weingütern, ja.
Nee, also lass uns noch mal kurz zurück in die Toskana, ne? Genauer gesagt ins Chianti, ne? Denn dort, das finde ich ist auch eine durchaus schöne Geschichte, haben wir ein Weingut besucht, das in einem historischen Gebäude beheimatet war, aber gleichzeitig auch mit der modernsten Technik ausgestattet war. Also ich glaube, so das Modernste, was ich zu dem Zeitpunkt je gesehen hatte. Du ahnst es, ich rede von Tollaini. Und die Geschichte, die hatte mich damals einfach sehr beeindruckt, auch weil die Weine total gut waren. Sowohl die klassischen Chianti, also Sangiovese, aber vor allem auch so die IGT-Weine, wo sich also der Winzer so ein bisschen einfach entfaltet hat in seiner Schaffenskraft. Merlot, Cabernet Sauvignon, aber auch Cabernet Franc spielten da eine Rolle. Da hast du doch sicherlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß, du erzählst immer eine Anekdote von diesem Besuch besonders gerne.
Ja, es war schon beeindruckend, das muss man einfach mal sagen. Und Tollaini, das ist auch der Name des Besitzers, der das Ganze irgendwie gemacht hat. Und da muss man wissen, der ist irgendwann als armer Italiener, wir wollen jetzt mal alle Stereotype bedienen hier, als armer Italiener ist er dann nach Kanada ausgewandert. Und der hat dann dort mit Beeren, also sowas wie Cranberries und so, Millionen gemacht. Ja, und mit diesem Geld, was er da verdient hat, ist er dann irgendwann zurückgekehrt in seine toskanische Heimat. Und dort kauft er sich dann eine alte Villa, so mit Renaissance-Geschichte im Hintergrund und beschließt dann da auch ein Weingut zu gründen. Ja, und was macht er? Er lässt diese Villa, die eigentlich baufällig ist, das ist eine Ruine, ja, die lässt er komplett entkernen. Und vom Keller bis in die ehemaligen Obergeschosse hinein setzt er dann eine hochmoderne Kellerei mit allem Schnickschnack, den du dir wünschen kannst. Ja? Und damit man zum Beispiel diese großen Edelstahltanks überhaupt da reinbekommt, ja, wie will man das machen? Also wenn man die mal gesehen hat, man weiß, wie groß die sind. Was macht er? Ja, er lässt dann einfach mal das Dach abheben. Diese Edelstahltanks da reinsetzen und setzt das Dach dann wieder drauf. Das hat so eher was von Playmobil, aber ich glaube, in der Größenordnung mit dem Geld kannst du das dann einfach machen. Kurzum, das ist ein riesiger Aufwand, ja, den er dann alles gesteckt hat. Und der scheut keine Kosten, keine Mühen, um eben sein ideales Weingut zu schaffen. Ja, also da ist ein Mann, der hat einen Traum, der hat genügend Geld und die Hartnäckigkeit und setzt das dann auch einfach um. Und ja, wie sich jetzt alle vorstellen können, ne, die Auseinandersetzungen zum Beispiel mit dem Denkmalschutz, die waren jetzt nicht ohne.
Ja,
die machen so ein Projekt nicht ohne weiteres mit.
Ja, exakt. Also und das war genau die Anekdote, auf die ich hinaus wollte, die du immer so gerne erzählst, dass mit dem einfach mal Dach abnehmen, um irgendwelche Edelstahltanks da reinzuzimmern. Ne, da.
Der hat einen Dachschaden.
Ja, genau. Und da kann man dann schon verstehen, dass der Denkmalschutz eventuell etwas nervös wird. Aber der war ja auch ansonsten wirklich ziemlich schlau, denn der hatte ja sich aus Kanada, aus seiner Cranberry oder sonst was irgendwie Erfahrung, so eine spezielle Maschine mitgebracht, die er dann wiederum für die Selektion der Trauben eingesetzt hat, ne? Also so mit Kamera und Sensoren, die dann irgendwie die Farbe erkennen, die Größe erkennen, die Beschaffenheit. Heute, glaube ich, kannst du damit kaum mehr jemanden beeindrucken, weil ich glaube, diese Systeme, diese Maschinen sind jetzt eben auch bei der Traubenproduktion oder Weinproduktion mittlerweile schon fast Standard. Aber das muss...
Wer es sich leisten kann.
Ja, wer es sich leisten kann, natürlich. Ne? Aber er muss, der Tollaini muss damals so mit der Erste gewesen sein, der gesagt hat, boah, wenn das bei irgendwie Cranberries, Heidelbeeren oder sonst wie funktioniert, dann müsste das doch auch bei Weintrauben klappen. Ne? Und das macht halt deutlich, Geld hin oder her, wie wertvoll es halt eben ist, wenn dann ein Perfektionist am Werk ist. Ne? Und immer sozusagen die Maxime herrscht, wir haben einfach die beste Technik, damit wir aber am Wein selbst so wenig wie möglich machen müssen. Ne? Also viele denken ja so bei Hightech und Tralala dann auch direkt daran, dass der Wein irgendwie nicht mehr natürlich ist oder sonst was. Nee. Das ist also wirklich Low Intervention und die ist halt häufig durch Hightech begünstigt. Ne? Und das war für mich so ein Eye-Opener. Das fand ich total spannend.
Ja, und es ist ja nochmal ein anderes Beispiel dafür, man muss einfach vor Ort gehen, um solche Geschichten einfach zu erleben. Und das kann ja auch ganz anders ausfallen. Also wenn ich jetzt an die Toskana denke, dann fällt mir sofort die Begegnung mit einem Rindvieh ein. Ja, tatsächlich mit einem Rindvieh. Ja, das war bei, wo waren das? Beim Weingut Petrolo.
Ah, Petrolo, ja, ja, ja. Die mit dem Turm.
Ne? Mhm. Irgendwo in der Maremma und wieder in so einer ganz traumhaften Landschaft. War das Petrolo? Nee, Ampalaya.
Ach ja, genau. Nee, Moment mal. Nee, das waren ja die, die Biodynamiker.
Biodynamisch.
Ne? Ampalaya.
Ja, aber jetzt kommt das Rindvieh. Ja.
Ah, okay, okay. Ja, das stimmt.
Mich vertan.
Nee, jetzt, Petrolo war das
mir
anders.
Mir fällt es jetzt ein.
Ja, ja.
Petrolo war das mit dem Turm. Dein Turm hat mich jetzt gerettet. Okay, dann machen wir jetzt auf Ampelaya, ja?
Ja, Ampelaya.
Also das war bei Ampelaya. Das liegt irgendwo, glaube ich, zwischen Florenz und Arezzo, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wieder mal eine traumhafte Landschaft, eine traumhafte Landschaft. Und die bewirtschafteten damals einige Lagen nach biodynamischen Prinzipien, weshalb zu den Mitarbeitern des Weinguts tatsächlich auch ein Rind zählte. Ja? Das sei einen ganzen Tag da mit Grasen und Düngen, sage ich jetzt mal, und Bearbeitung des Bodens verbrachte. Und allerdings kann es natürlich sein, dass bei so einem Job als Rind auch so ein bisschen Langeweile aufkommt. Und als wir damals da durch die Gegend gestapft sind, haben wir dann dieses Rind getroffen und es kam dann ganz freundlich und zutraulich auf uns zu. Ne, so, hier, ich arbeite hier auch, um uns zu zeigen, ich bin da. Und wir merkten dann allerdings, dass unsere Ansprechpartnerin, die wurde so ein bisschen nervös, weil dann hinterher haben wir rausgefunden, dieses Rindvieh ist jetzt nicht immer der besten Laune und manchmal, wenn es so einen schlechten Montag hat, dann legt es sich auch mit den Besuchern an und duldet sie sich in den Weinbergen, in den Rebzeilen. Und ja, da haben wir Glück gehabt. Also für mich war das ein sehr menschelndes Rindvieh.
Ja, menschelndes Rindvieh. Also man könnte auch sagen, eine echte Rinderüberraschung. Ja? Oh Gott, nein. oh Gott. Nee, das wäre zu vermeiden gewesen.
Doch, bin ich gut.
Nein, aber jetzt nochmal im Ernst. Ne? Ich brauche jetzt nicht noch mehr Tiergeschichten oder Cat-Content oder irgendwelche unglaublichen Hunde auf Motorrädern oder sowas, um euch auf kleine und auf große Weinreisen so richtig heiß gemacht zu haben. Hoffe ich zumindest. Ne? Denkt an den Kurzurlaub an der Mosel, in der Pfalz oder sonst wo in Deutschland. Ne? Das ist ganz einfach. Plant die ein, zwei, drei vielleicht auch extra Tage bei der Reise mit ein. Ne? Aber ihr müsst eben hinaus in die große, weite Weinwelt.
Genau, das Abenteuer ruft. Und Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal ärgern muss, selbst wenn ich jetzt kein WSET Certified Educator bin also, und auch keine eigene Weinakademie habe.
Ja, ich sag's dir.
Zu sehen, wo und wie Wein gemacht wird, mit den Menschen zu sprechen, die eben dahinter stehen, hinter diesen Wein, die einfach das ganze Jahr dafür arbeiten und sich begeistern, das ist Weinwissen, sage ich jetzt mal, das es braucht, um auch die tollen Weinmomente dann zu Hause und alleine so richtig wertschätzen zu können. Ja?
Mhm.
Okay, ich muss mich jetzt in meiner Produzentenfixierung so ein bisschen bremsen, aber ich sag mal, Reisen in Weinregionen und Besuche bei Weingütern sind eben mehr als Urlaub. Das muss man auch mal dazu sagen. Es ist wie Urlaub, aber es ist mehr als Urlaub, also für mich zumindest.
Ja, natürlich. Ne? Ich verstehe jetzt nur nicht so diesen komischen, ironischen Unterton, ne? Wenn du wieder von WSET Certified Educator und so weiter erzählst. Ne? Ich glaube, du bist nur neidisch. Ne? Denn natürlich kann ich dir auch als Certified Educator des WSETs nur zustimmen. Ne? Kümmert euch um die Feldforschung. Aber nochmal was anderes. Ne? Das haben wir jetzt hier ja schon genug beackert. Wir haben ja nicht nur zusammen Weinreisen unternommen, ne? Sondern waren ja auch durchaus mal solo unterwegs. Verrate mir doch mal, bei welchem Trip hast du mich so gar nicht vermisst. Ja, darfst du jetzt ruhig mal zugeben.
Ja, offen gesprochen nehme ich jetzt mal meine ganzen Vino Caravana Touren aus.
Ja.
Aber egal. Ja, wie hast du es eben gesagt? Zum Beispiel mein Besuch bei Beauvais La Dubé, ne, in Saumur, an der Loire. Das war so ein Ding. Du warst leider nicht dabei, aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? Denn Cremant de Loire, grandiose Schaumweine, ne? Dazu gab es damals meine historischen Gebäude, die ich so mag und ja, ganz tolle Stories über Familie und Leute, die das dann betreiben und die Menschen, die einfach dahinter stehen, Kahnfahrt auf der Loire, auf dem Fluss war dabei, ja, kilometerlange Gänge durch Felsen geschlagen, in denen früher dann der Wein oder der Schaumwein gelagert wurde. Ja, also auch die Loire, muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt für so eine Weinreise für ein paar Tage wirklich nur empfehlen. Wirklich nur empfehlen. Und ja, was man vielleicht auch dazu sagen muss, zu diesem Trip gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge bei Anruf Wein. Und was ist das? Folge, ich habe es doch rausgesucht, hier steht noch Nummer 94, falls euch das interessiert, aber hört da mal rein.
Ja, Bouvet Ladoubet, ne? Gut, ich könnte jetzt auch erzählen, dass ich schon mehrfach in der Champagne war, auch ohne dich, ne? Also, das ist dann natürlich die erste Liga, ne? Aber ich war natürlich auch schon, also das heißt natürlich, aber ich war auch schon ganz heimlich ohne dich an der Loire. Ja, bin da auch auf dem Fluss rumgeschippert. Aber ich mache es jetzt nochmal deutlicher, ne? Und da nehme ich jetzt kein Blatt vor den Mund. Als ich in Kalifornien, Chile oder Argentinien war, ne, da habe ich dich wirklich noch gar nicht vermisst. Ja, das ist jetzt vielleicht schmerzhaft. Aber nein, ich habe dich nur deswegen nicht vermisst, weil wir uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht kannten. Ja, also von
daher. Oh, danke.
Ja, nee, aber daran habe ich jetzt nur auch noch mal denken müssen, ne, als wir jetzt letztens bei Heinrich Vollmer zu Gast waren, bei dem Thema deutsche Winzer, die im Ausland Wein machen. Ne, da haben wir eben auch natürlich über Argentinien gesprochen. Und als wir die Folge über Chile gemacht haben bei Anruf Wein, das war auch ja wirklich ein Zufall. Da war ja unser Interviewpartner Aurelio Montes Junior. Ne? Und das war eben jemand, den ich bei diesen Weinreisen schon getroffen hatte. Ja. Also so klein ist die Weinwelt dann eben doch. Und das war ja dann auch noch so witzig, denn als ich damals in Chile war, da hatte ich dann bei der nächtlichen Ernte geholfen von Syrah. Und ne, dann habe ich natürlich nachgefragt, für welchen Wein kommt er denn irgendwie in Einsatz? Und dann hieß es, ja, Montes Folly und so weiter. Also ein reinsortiger Syrah. Und ich hatte dann ehrlich gesagt so vergessen, nach diesem Wein Ausschau zu halten. Ne, dann eben auch genau aus diesem Jahrgang. Und das hatte ich dem Aurelio Montes Junior im Vorgespräch, hatte ich dem davon erzählt. Ne, weil wir dann auch so gesagt haben, ah, da haben wir uns ja gesehen und das war ja eine tolle Truppe und so weiter. Ja, und ich glaube, 2-3 Wochen nach dieser Aufnahme erhalte ich ein Paket, weiß gar nicht, was es sein soll. Und da war das eine Magnumflasche von genau diesem Wein, auch noch in so einer Künstleredition mit ganz toller Verpackung und ganz toll gestaltetem Etikett. Habe ich immer noch, Michael, weil ich natürlich gesagt habe, den Wein, den müssen wir dann unbedingt auch mal zusammen probieren. Ja, aber das, ne, so schließt sich dann auch manchmal der Kreis und so behalten dann eben auch andere Menschen die Weinreisen in Erinnerung, bei denen man dabei war. Das ist wirklich toll.
Ja, also ich finde es ja schön, dass du an mich denkst. Ne? Muss ich an der Stelle dann ganz.
Ja, dann habe ich wieder an dich gedacht. Siehst du, erst erzähle ich dir, habe ich
total
nicht an dich gedacht.
Dankbar aber so, für ja. Und ich muss jetzt auch irgendwie überlegen, wie ich mich denn jetzt irgendwie revanchieren kann. Also, wenn du jetzt das Stichwort lieferst, die Weinwelt ist klein.
Ja.
Also, ich weiß noch, es gab da mal so eine Masterclass hier in Köln. Ja, Heimspiel für mich eigentlich mit Wein aus den Gigondas und wieder mal nicht den schlechtesten. Ja. Und mit von der Partie bei dieser Masterclass war dann Louis Barul.
Ah, ja.
Ne, in seiner Funktion als Präsident des Verbandes von Gigondas oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube auch.
Und wir waren erst 3-4 Wochen zuvor bei ihm gewesen, persönlich vor Ort in Saint-Com. Und haben dann ein ganz langes Interview mit ihm gemacht, auch ein richtig gutes. Und da ärgere ich mich bis heute, dass das eigentlich noch nicht veröffentlicht wurde. Aber er sah mich dann ja im Publikum, kam dann vom Podium runter, lief durch die Ränge auf mich zu, umarmte mich und begrüßte mich ganz herzlich. Und ich sag nur, also ich war stolz wie Bolle vor dieser versammelten Mannschaft. Und deshalb, ja, die Weinwelt ist klein.
Ja, absolut. Ne? Und wenn man dann vor allem mit diesen ganzen Weinexperten irgendwie zusammen in einem Raum ist und man ist dann derjenige, der irgendwie so ganz herzlich von so jemandem Bekannten in der Branche begrüßt wird, ja, das ist schon so ein bisschen Ritterschlag. Also das kann ich verstehen, dass dich das so gefreut hat. Und Stolz ist sowieso auch ein gutes Stichwort, ne, um die heutige Folge langsam mal über die Ziellinie zu tragen. Denn ganz stolz werden wir beide natürlich auf jeden Fall, wenn ihr fleißig den Podcast bewertet, ne, und auch die Kommentarfunktion für euer Feedback an Michael und mich nutzt. Heute war ja eher so ein bisschen Plauderton und Geschichten erzählen angesagt. Hat euch das denn überhaupt gefallen? Ja, das könnt ihr uns gerne mal mitteilen.
Ja, und noch was, ne? Also wir haben das kommende Jahr 2026 natürlich noch nicht komplett durchgeplant. Also wenn ihr Anregungen für uns habt, immer her damit. Ja? Gerne per E-Mail an podcast@weinfreunde.de. Denn wir wollen ja auch in Zukunft, dass ihr euch genauso darauf freut, wenn es das nächste Mal wieder heißt.
Stopp, warte, Michael. Ja, wir müssen doch noch unsere Schnellmerker-Version abliefern.
Ah ja.
Ja? Also, fang mal an. Weinreisen sind...
Die Feldforschung für Weinfans, eine Region zu erkunden, mit Weinmachern und Winzerinnen zu sprechen und zu verkosten, ist gelebtes Weinwissen.
Für den Besuch vor Ort sprechen auch die oft traumhaften Landschaften. Flusstäler, Hügellandschaften, Weinberge mit Meerblick, alles dabei.
In Weinregionen lässt sich auch gut essen und die lokale Gastronomie führt oft Top-Weine des Anbaugebiets auf der Karte.
Eine Weinreise kann ein verlängertes Wochenende sein, ein kompletter Urlaub und alles dazwischen.
Also, bitte, macht euch auf den Weg. Und Tobias, jetzt aber, oder?
Ja, na los, komm schon.
Also, wir freuen uns auf die nächste Folge, die erste im dann neuen Jahr, wenn es endlich wieder heißt...
Bei Anruf...
Wein.